Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Willkommen bei Mikroperspektive, dem Live-Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Rahel
und Yannick
und wir treten seit 9 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf. In unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Unser heutiger Gast ist Johanna Bauer. Sie ist Slam-Poetin aus Düsseldorf und macht nach einem abgebrochenen Studium der Politikwissenschaft mittlerweile ein FSJ bei einer Kulturinrichtung in Düsseldorf und wurde außerdem 2023 deutschsprachig U20-Meisterin im Poetry Slam, unter anderem aufgrund ihrer sehr lustigen Texte. Und genau das ist auch das heutige Thema. Schreiben und lustig sein mit all den Facetten, die es dazu gibt. Vielleicht gleich mal zum Einstieg. Johanna, was findest du eigentlich privat lustig?
Ich glaube, privat habe ich einen sehr einfachen Humor. Also ich glaube, es reicht, wenn Dinge besonders prägnant ausgedrückt werden oder wenn Dinge auf eine besondere Art und Weise gesagt werden. Ich glaube, auf der Bühne funktioniert das ähnlich tatsächlich.
Also würdest du sagen, dass du hast den gleichen Humor auf der Bühne und im Privatleben?
Ja, voll, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Habt ihr den, Yannick, du schreibst ja auch lustige Texte.
Ich versuch's.
Ja, also, oder Rahel, du schreibst, glaube ich, weniger lustig, aber wahrscheinlich habt ihr auch den gleichen Privathumor wie Bühnenhumor, oder?
Boah, ich glaube nicht. Weiß ich nicht, vielleicht schon, aber also wenn ich beim Schreiben versuche, irgendwie lustig zu sein, dann ist das schon auch oft so ein bisschen handwerklich. Und wenn ich jetzt privat lustig bin, dann denke ich jetzt nicht so handwerklich, sondern ich finde einfach irgendwas lustig. Nee, wobei stimmt an sich, was ich dann lustig finde, inhaltlich ist eigentlich schon gleich. Also es wäre komisch, wenn ich jetzt so Wortspiele zum Beispiel im Slamtext lustig finde, aber privat halt total dumm. Also wahrscheinlich stimmt das schon, was du sagst. Das
ja, kann man gar nicht so trennen, ne? Bei mir ist auch ähnlich. Also ich glaube, das, was ich auf der Bühne lustig finde, ist auch ähnlich wie privat. Ich kann halt gar nicht gut lustige Texte schreiben. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig versucht, aber ich glaube nicht, dass es mir liegt. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass ich privat viel lustiger bin als Yannick zum Beispiel, obwohl du die lustigen Texte schreibst.
Das ist krass.
Ja, also vielleicht eine steile These, aber hätte ich jetzt schon gesagt.
Wirklich?
Ich glaube, ich habe den besseren.
Also vielleicht streiten wir uns dann nach der Folge nochmal darüber. Wir machen mal in so einem Freundeskreis eine Umfrage.
Also ich glaube, ich bin privat auf jeden Fall lustiger als auf der Bühne.
Aber was ist deine Art von Humor?
Ich glaube, es ist halt Privaten? So sehr so situativ.
Und deswegen meinst du, kannst du nicht auf der Bühne
Das finde ich
machen.
Immer schwierig auf der Bühne. Oder ich weiß noch nicht genau, wie ich das auf die Bühne bringen kann, aber ja.
Ja, und ich habe so eine Schwäche für so Parodien und das ist mir ein bisschen peinlich, weil ich finde, es gibt auch ganz schlimme so Parodien, so Matze Knob und so. Aber im privaten Umfeld mache ich ultra gerne Leute nach und das muss ich sagen, das kannst du auch sehr, sehr gut, Rahel.
Ja.
Aber das funktioniert natürlich nicht auf der Bühne, weil niemand kennt irgendwie Detlef von der Nachbarschaft. So. Deswegen muss man das halt dann im Privat machen. Also gibt es für dich auch Humor, der nur im Privaten funktioniert?
Auf jeden Fall. Ja. Also auch Imitationen oder halt irgendwelche Insider oder so, wenn sich irgendwas vervielfältigt über eine Zeit.
Und auch zum Beispiel Tiere finde ich unfassbar lustig. Also nicht so Videos oder so, wo Tieren was passiert, das finde ich gar nicht lustig. Aber so, wenn Tiere irgendwas Lustiges machen, ich finde das so hilarious. Und das geht auch nicht auf der Bühne. Aber das ist mein Lieblingshumor. Tiere sind einfach, die sind immer so süß und machen irgendwie lustige Sachen.
Ist das für dich auch ein Antrieb beim Schreiben? Also, dass du lustig sein willst, ist sich vielleicht so der Hauptantrieb oder der Hauptgrund, warum du überhaupt schreibst, weil du so lustig sein willst?
Ja, ich glaube, ich finde, es macht mir mehr Spaß auf der Bühne, weil man eine direktere Resonanz bekommt. Und das ist ja auch das, also im besten Fall bekommt man eine direkte Resonanz, die positiv ausfällt. Also ich glaube, das Schreiben an sich schon, dass es was Spaß macht, aber dann noch lustig ist, glaube ich, für einen selbst einfach nochmal, es gibt mir irgendwie so ein Gefühl der Erfüllung, glaube ich, wenn das funktioniert dann auch auf der Bühne.
Und wie geht's dir damit, wenn deine Witze nicht ankommen im Publikum, also wenn du keine Resonanz dann bekommst?
Ich glaube, auf der Bühne geht es einem dann so ein bisschen awkward, wenn man sich so denkt, so lacht er vielleicht immer, wird immer gelacht an der Stelle, lacht doch bitte auch.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man von der Bühne runter ist, dann denkt man sich halt so, ist mir eigentlich egal. Deswegen, also privat ist es mir egal, nur wenn man halt auf der Bühne ist, gerade ist es ein bisschen unangenehm.
Und also wie gehst du damit um? Machst du weiter oder wie?
Ja, voll. Ja. Und dann meistens auch noch doller. Ich hatte mal so einen Auftritt in einer Stadt, wo dann tatsächlich nichts funktioniert hat ab einem Punkt. Ich glaube, ich habe mich in den ersten 3 Sätzen irgendwie unsympathisch gemacht. Und ich glaube, ab da haben die mich nicht mehr gemocht. Und dann war wirklich Totenstille in einem richtig großen Saal. Und dann dachte ich mir auch irgendwann so, nee, jetzt machen wir es alle. Also jetzt ziehen wir das zusammen durch.
Wie oft muss ein Witz oder ein Joke bei dir bomben, dass du ihn aus dem Text streichst?
Ich glaube, die Zahl ist nicht wichtig. Ich glaube, die Kontinuität des Bombens ist am wichtigsten. Also wenn es jetzt so 3 Wochen lang nicht geht, dann ist es, glaube ich, wichtiger, als wenn es so letztes Jahr mal nicht funktioniert hat und nächstes. Ja.
Ich finde es auch total spannend, wie sehr man auch das wieder nicht unter Kontrolle hat. Zum einen, wie sicher ein Joke dann irgendwie ist. Also der gleiche Witz kann halt super gut ankommen oder irgendwie mal irgendwie bomben. Und aber auch, was die Leute lustig finden, ist irgendwie random. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen neuen Text schreibe und dann denke, die Stelle ist so hilarious, dann ist es Stille und dann irgend so ein Satz, den ich selber nicht verstanden habe, da wird auf einmal gelacht. Also das ist auch vielleicht das Spannende und der Reiz so daran, dass man dann erst beim Ausprobieren merkt, was funktioniert und was nicht so funktioniert.
Ja, voll.
Finde ich.
Klar. Ja, ich fand es auch spannend, Johanna, was du gesagt hast, mit dem sich unsympathisch machen, weil ich glaube, das ist was ich halt eben, weil ich nicht so lustige Texte auf Bühnen mache, was ich gar nicht so stark merke, wäre jetzt meine These, ob Leute mich an dem speziellen Abend irgendwie sympathisch finden oder so, weil ich glaube, es geht dann viel stärker um den Inhalt oder so, also was der Text mit Leuten macht auch, oder dann irgendwie um die Sprache oder so, aber es wäre jetzt meine Frage an euch, habt ihr das Gefühl, dass so Sympathie da viel ausmacht?
Ja, also ich antworte einfach mal zuerst. Ich glaube, zu 100%. Also ich glaube, wenn du damals habe ich irgendwie sowas gesagt wie, ja, da stehen so Teelichter auf dem Tisch und es hat hier so was von so einem Schulfrühstück an Nikolaus und dann verschluckt sich irgendwie ein Kind an den Erdnüssen oder so. Und ich glaube, die fanden es nicht so lustig, dass ich meinte, dass sich halt Kinder irgendwie verschlucken oder so. Das ist halt, ich habe das aber auch persönlich. Wenn ich irgendwen sehe und weiß, was die Person vorher gemacht hat oder gesagt hat, dann kann ich vielleicht deren Witze handwerklich lustig finden oder inhaltlich, aber dann lache ich nicht mehr. Also weil ich die Person dann einfach verbrannt finde.
Ja.
Und die Leute wollen oft nicht, dass man sich zu lustig findet, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also die finden es dann eher sympathisch, wenn man failt.
Ja.
Was ein bisschen doof ist, weil man will ja nicht failen, aber ich hatte so einen Auftritt bei so einem privaten Gartenfest und das war so okay und dann hatte ich irgendwie einfach mehrmals einen Text vergessen und war dann ganz fahrig und hab den nochmal geholt und so und ab da mochten sie mich. Das war halt auch eine Art von Humor, aber halt eher so ein, sie haben mich nicht ausgelacht, glaube ich, hoffe ich, sondern so, sie fanden das, glaube ich, sympathisch, dass ich dann so ein bisschen verpeilo war und dann selber so mich so entschuldigt habe und so. Und deswegen, ab da wurde dann viel mehr gelacht, da war die Stimmung auch viel besser. Also ich glaube auch, Leute wollen einen sympathisch finden oder sympathisch sein ist die Voraussetzung, um lustig gefunden zu werden.
Ja, das finde ich jetzt irgendwie auch psychologisch interessant, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Also warum man was lustig findet von Leuten und was praktisch gemeinsames Lachen auch über die soziale Struktur oder so aussagt und ob das damit zusammenhängt auch, dass man jemanden sympathisch finden muss oder so, weil es irgendwie auch so die Bindung oder so stärkt oder irgendwie sowas. Und das ist dann schon so verbrannt, wenn man die Person nicht sympathisch findet. Aber da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung, habe ich mir nur gerade gedacht.
Ja, also da hätten wir vielleicht auch in der Vorbereitung bestimmt ganz viele spannende Wissenschaftliche Texte. Hast du nicht mal ein Seminar in der Uni zu Humor?
Ja, nicht so richtig. Also da ging es so um Komödien über die Zeit des Kalten Krieges.
Ja. Weißt du noch irgendwas, ich will dich nicht abfragen, aber weißt du noch irgendwas, warum Leute gerne lachen? Würde da irgendwas
das
gesagt?
Darum ging es überhaupt nicht. Ich habe einfach nur halt Komödien untersucht, die eben ein sehr ernstes Thema auf eine Weise lustig behandeln. Aber es ging dann, glaube ich, auch darum, dass es viel so Eskapismus auch war in der Zeit. Also wenn es auch Komödien aus der Zeit waren, also sowohl Filme als auch irgendwie Theaterstücke oder Romane, dann, dass es viel den Leuten irgendwie Halt geben sollte oder auch einfach um die viel auch zur Reflexion. Es gibt dann in wahnsinnig vielen Filmen, geht es dann auch irgendwie um so Coca-Cola und dieses ganze Zeug, was auch in der Zeit so typisch amerikanisch war. Also es wird so ganz viel der Alltag und auch so die ganze Populärkultur dann irgendwie so auf die Schippe genommen, aber nicht unbedingt tatsächlich der Krieg, hatte ich den Eindruck. Ja, also vieles drumrum.
Also was ich jetzt auch spontan sagen würde, warum Leute gerne lachen, ist, weil so Comedians ja auch ganz viel aussprechen, was vielleicht irgendwie so ein bisschen verdrängt ist, aber worüber man sich auch Gedanken macht, so dieses Real-Talk-mäßige, aber so Sachen, die so unangenehm sind. Und dann ist es so, oh ja, da spricht ja mal jemand in der Öffentlichkeit aus, was ich mich nicht traue, vielleicht so zu thematisieren. Also dass eben so Comedians auch einfach so ein bisschen Grenzen austesten. Mhm. Ich weiß nicht, versuchst du das auch? Ist das auch so ein Take, wie du herangehst an deine Texte, dass du so dir Gedanken machst, was ist irgendwie peinlich oder irgendwie so eine gesellschaftliche Beobachtung und jetzt spreche ich es halt auf der Bühne einfach an und gehe all in?
Nee, ich glaube das nicht so wirklich, aber ich glaube, dass man oft so so Satzstrukturen hat, wo man sich so denkt, das funktioniert gerade irgendwie oder so. Oder man hat irgendwie so selber so eine Sache, wo man sich denkt, oh, da habe ich irgendwie was ganz Komisches gedacht, und man fragt sich, ob irgendwer anders es vielleicht genauso sieht. Und ich glaube, Lachen ist auch so ein bisschen, dass man sich wiedererkennt. Also ich glaube, das ist auch so eine Art von, ah, wir verstehen uns, ah, ich kenne das, deswegen funktionieren, glaube ich, auch Callbacks ganz gut, weil du denkst, ah, das habe ich schon mal gehört, das ist das war ja von vorhin. Ich glaube, das ist ähnlich. Also.
Boah, ja, das, was ja wirklich alle Stand-Up-Comedians irgendwann machen, ist dieses, ja, kennt ihr das?
Ja, ja, genau.
So, das ist so, das kann man ja fast nicht mehr hören.
Ja.
Aber so funktionieren ja, ich glaube, so vielleicht so wie am leichtesten erstmal ein Witz funktioniert.
Genau. Ja.
Ich glaube, das Publikum will auch intelligent sein und für intelligent gefunden werden. Das heißt, wenn es so einen Joke gibt, wo man irgendwas verstehen muss, und dann verstehen die das und dann lachen die sehr laut, um zu zeigen, ha, ich hab's verstanden. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, dass Leute irgendwie intelligent gefunden werden wollen und deswegen dann lachen, weil sie so relaten können und wollen.
Ja, ich glaube, du hast gerade die Känguru-Chroniken erklärt.
Ah, okay, ja, die habe ich nie gehört.
Er macht so ganz viele Anspielungen und Kafka und alles. Und
ich finde es auch lustig, weil so die Känguru-Chronik, so die Phase, wo ich das so am exzessivsten gehört habe, war so mit so 13, 14. Ja, ich habe es alles nicht gerafft.
Nein,
ich
auch nicht.
Voll viel um so Kommunismus. Ich habe es alles nicht gecheckt, ich wusste nicht, was Kommunismus ist damals so. Und ich habe nichts davon kapiert, aber ich war auch, wenn jemand das so zitiert hat aus meiner Klasse, war ich so, ja, das ist die beste Stelle.
Ja, voll. Und ich habe auch oft, wenn ich dann irgendwie so Kafka gelesen habe oder so, war ich dann so, ah, das hat er gemeint, sowas. Ja.
Dann kannst du mitreden und so.
Genau.
Und dann deswegen lachst du.
Ich kenne ultra viele Sachen, glaube ich, so kenne ich so von, habe ich zum ersten Mal gehört in Känguru-Chronik, erst im Studium immer gecheckt.
Ja, genau, habe ich auch.
Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen erwähnt, wie so Callback und Anspielung, was so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, Stilmittel sind. Und da gibt es ja eigentlich ziemlich viele. Also viele denken ja immer so, Comedy ist so nur Talent und es ist sicherlich auch ein bisschen Talent, aber es ist auch, ich würde sagen, mindestens 70%, sag ich es einfach mal, Handwerk. Gehst du handwerklich auch an deine Texte ran, so dass du mittlerweile so teilweise weißt, wie man so einen Witz schreiben kann, was funktioniert, so ein Callback mal einzubauen oder so?
Ich glaube, ich gehe weniger handwerklich dran. Ich glaube, viel passiert im Affekt. Also viele Sachen bei einem Bühnentext, den ich so und so finde, dann gehe ich auf die Bühne und dann sage ich vorher irgendwas. Und dann merke ich, ah, guck mal, da kann ich ja hier diese intelligente Überleitung machen. Also einmal habe ich dann irgendwie gesagt, nach der Schule habe ich mir gedacht, ich mache Piano. Also erstmal, ich mache erstmal Piano und dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen oder Geige oder sowas. Und ich glaube, oft fallen einem ja spontan so Dinge ein, wenn man gerade so on the spot gepackt wird. Denkt man sich so, ah, guck mal, das passt jetzt in diese Lücke rein oder halt genau auch nicht. Und ich glaube, bei mir passiert viel dadurch, auch wenn ich viel schreibe, wenn ich runterschreibe, dann erst meinen Kopf leer bekomme und dann kommen halt diese ganzen Bullshit-Sachen eigentlich raus.
Deswegen. Also es fängt schon eher bei dir an und nicht so, dass du dir über die Gesellschaft oder irgendwie sowas Gedanken machst. Und dann so, ja, ich glaube, es funktioniert beides. Also ich glaube, viele Comedians machen das so, fangen so bei sich an und so, was sie an sich komisch finden. Vielleicht funktioniert das sogar besser, weil man dann mehr relaten kann. Aber andere teilen dann so Beobachtungen über andere und das ist, glaube ich, schwieriger. Mhm. Aber es sind so zwei Ansätze, die prinzipiell funktionieren können.
Mhm. Bist du dann auch so, dass du so im Alltag dir auch so Notiz machst, wenn dir was Lustiges einfällt so?
Ja, manchmal, wenn mir was Lustiges einfällt, dann schreibe ich es mir auf oder ich mache halt eine Sprachnotiz oder so. Aber meistens hört man sich das nachher an und denkt, ja, so lustig war das jetzt eigentlich auch nicht.
So geht mir das exakt genauso mit so irgendwelchen so deepen lyrischen Strophen so für irgendwelche Texte so. Wenn ich so nachts nach Hause laufe von irgendwas Melancholischem und dann spreche ich das in mein Handy und habe mir das dann so genau. Und ich so, oh mein Gott, das ist halt nicht literarisch, aber habe ich mir halt dann eingebildet nachts so, halb zwölf.
Nachts, ne? Man denkt, das ist so witzig. Und dann wach ich mal auf und schaut sich das mal an. Ich habe auch diese Notiz und ich muss sagen, ich habe so 80% verstehe ich nicht mehr von dem, was da ist. Und ich finde das extrem lustig. Hast du auch so?
Ja.
Weil wir können ja vielleicht mal ein paar Sachen vorlesen. Ich habe hier aufgeschrieben, weinen, weil man gähnt. Weinen, weil man gähnt. Und dann muss man zur Lehrkraft sagen, ja, sorry, ihr Unterricht ist halt langweilig. Ja. Das ist vielleicht ganz lustig, aber...
Aber was hat es jetzt mit Weinen zu tun?
Naja, ich musste immer, wenn ich gegähnt habe, weinen im Unterricht.
Mhm. Ach so, und dann wurdest du gefragt.
Und dann wurde ich gefragt, so,
ob alles okay alles ist, weil okay du ist.
Und ich glaube, meine Joke-Idee war dann sozusagen, alles okay, Unterricht ist halt langweilig. Aber ich habe das noch nie irgendwie gebaut bekommen. Aber ich glaube, so funktioniert das.
Ja, ich glaube auch.
Wenn man jemanden von Weitem sieht, ab wann begrüßen? Das ist so eine Idee.
Ja, das ist aber wirklich lustig.
Aber das ist, genau, ich glaube, da fängt schon an. Ich teile jetzt hier schon meine ganzen Jokes, die ich noch nicht zu Jokes
habe. Die darf man alle klauen, Yannick schenkt sie euch.
Nein, die
alle
sind
alle
schon Copyright.
Ihr dürft sie alle verwenden.
Jetzt schon Copyright.
Voll.
Johanna, du musst nichts vorlesen, aber falls du irgendwas Lustiges hast.
Ja, ich habe gerade was gefunden. Volkszählung in Duisburg, aber die BürgerInnen müssen sie selbst durchführen. Slogan, du zählst.
Das ist wirklich sehr lustig.
Ja, das ist sehr lustig. Ja, ich meine, das waren jetzt sogar Sachen, die ich verstanden habe jetzt, also die ich gerade vorgelesen habe, aber ich habe manche sagen, ah ja doch, Politiker-Telefonate, weil in den Nachrichten heißt ja immer so, Trump hat mit Putin telefoniert. Und ich denke so, wie telefonieren die denn miteinander?
FaceTime.
Sind es wirklich Trump und Putin und machen die auch Smalltalk und so? Also, ja.
Ich habe hier Profis der Blind-Need-Technik. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Otter zur Primetime.
Okay. Doktorarbeit nicht richtig zitiert, na und? Ich glaube, weil das mal so ein Gedanke war, dass ich mir sagte, so, warum ist es immer so ein Skandal, wie so Leute plagiert haben? Ja, ist nicht cool, aber
es ist echt, ich finde schon auch ein bisschen random, wie schlimm das oder gedingst wird. Also sorry, aber es passiert halt vielleicht auch mal ziemlich schlimmere Sachen. Nee, ich finde nur irgendwelche so Elfchen, die ich zusammen mit meiner Oma geschrieben habe, aber sonst keine. Keine Panik. Mein Handy ist leider nicht alt genug, glaube ich. Ich glaube, so auf dem Handy, was ich so mit 16 hatte, das wäre toll. Da, wo ich gerade mit Slam angefangen habe und irgendwie Julia Engelmann gefeiert habe und dann so irgendwie so Gedichtanfänge so da reingetippt. Aber das habe ich leider nicht mehr. Tut mir leid, ich hätte es euch ehrlicherweise gerne geht's mitgeteilt.
Also ich habe was vom 13.09.23. Der Flakturm Flair und der Flan. Idee Linksrock gegen Rechtsruck. Oma Thurman, Mission Impossible und Logik LK. Das ist meine Liste an Dingen.
Eigentlich ein guter Auftragstext. Also schreibe einen Text, wo diese Begriffe vorkommen. Im Zweifel kann man das dann dafür benutzen. Ja, nee, einige Sachen, also keine Ahnung, anschnallen im Flixbus, habe ich gar keine Ahnung, was ich damit gemeint habe. Ja, alles wird mit Venedig verglichen. Okay, das glaube ich, es reicht. Aber das ist eigentlich spannend, also dass so Alltagsbeobachtung so ein guter Ausgangspunkt ist und der dann auch irgendwie damit so, naja, das wäre so eine Frage, so ob damit auch ja, Sachen verarbeitet werden können beim Schreiben oder, also warum man dann so den Drang hat, das aufzuschreiben. Also ob das dann irgendwie so, manche sagen ja immer so, Schreiben ist so ein bisschen Therapie, aber das ist ja eigentlich dann nicht, oder?
Also ich finde, Schreiben ist Therapie bei Sachen, die man, also manchmal, wenn man selber schreibt, dann denkt man sich so, ich glaube, das ist keine Therapie, was ich hier mache, weil man sich dann so denkt, also nicht, weil es jetzt irgendwie wahnsinnig destruktiv ist oder so, sondern einfach, weil man sich denkt, ja gut, das ist jetzt nicht so das, was mir was bringt. Aber ich glaube, es kann durchaus Therapie sein, einfach weil du dabei ja auch total bei dir bist. Ich glaube, du bist als Mensch, der hauptsächlich schreibt, bist du nie mehr bei dir als beim Schreiben. Deswegen, ich glaube, das ordnet auch Gedanken.
Ja, das glaube ich auch. Also und auch allein dass die Tatsache, dass man dabei, egal ob es irgendwie Gefühle oder Erfahrungen oder so sind, das ist ja ein Vorgang des Abstrahierens auf einer Weise und des Neusortierens. Und das sind ja auch Sachen oder auch also Vorgänge, die man auch zum Beispiel in der Therapie macht. Also dass man das wieder reflektiert, abstrahiert und so neu nochmal durchdenkt. Und ich glaube auch, Lachen ist ja auch voll die gute Umgangsweise mit ganz vielen. Ich glaube, deswegen werden überhaupt Komödien geschrieben, zum Beispiel auch über ernste Sachen oder so. Keine Ahnung, ich finde auch zum Beispiel auch Therapie nicht besonders traurig oder so. Ich lache wahnsinnig wie meine Therapeutin.
Ja.
Es gibt mir immer so, ich weiß nicht, es ist immer so ein bisschen so ein Ego-Kick, wenn ich einen Witz mache, meine lacht darüber.
Aber du hattest noch nie das Bedürfnis, dann auch lustige Texte zu schreiben. Oder wie kommt es, dass du dann ernste Texte schreibst und Johanna und ich zum Beispiel dann eher so lustige Texte?
Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es viel, ich glaube, ich habe nicht so die Bestätigung bekommen oder so, dass ich auf der Bühne lustig sein kann oder so. Also ich glaube, es hat nicht zu meiner Identität gepasst, also eher so rum. Ich glaube, ich hätte die Bestätigung vielleicht bekommen, wenn ich damit angefangen hätte, aber es hat nicht zu meiner Identität gepasst. Ich habe mich als Teenager viel als so, ja, so, ich bin so verträumt und lese so viel und irgendwie hat es dann nicht so reingepasst, dass ich sage, boah, und jetzt gehe ich auf die Bühne, bin ultra die Entertainerin so. Also vielleicht hätte ich das irgendwie eine andere Selbstwahrnehmung gebraucht, keine Ahnung.
War das anders bei dir? Also haben Leute von außen schon gesagt, so, ja, die Johanna ist irgendwie Entertainerin oder so?
Nee, also gar nicht. Also ich glaube, in der Schule, als Leute rausgefunden haben, dass ich das mache, waren die auch so, ja, was machst du denn dann? Wenn Leute mich kennenlernen, sind die auch so, irgendwann war ich mal bei einem Slam und dann kam nachher so jemand zu mir, meinte so, ja, das hätte ich nicht gedacht, was du da jetzt gemacht hast. Deswegen, ja, hätte ich nicht erwartet von dir. Nee, ich glaube, dass das bei mir so eine Sache ist, mein erster Auftritt war jetzt nicht schlimm, aber ich habe gemerkt, dass mir das nicht so Spaß gemacht hat, einfach so vor mich hinzulesen. Und beim zweiten Auftritt habe ich dann irgendwie so ein paar Sachen, also ich glaube vor allem waren es die Vorbilder, die ich damals hatte. Also der Grund, weshalb ich mit Slam angefangen habe, ist
Janek Ambrosetzk.
Doch, tatsächlich. Felix Lobrecht.
Ja.
Es ist mir ehrlich gesagt peinlich ein bisschen, aber ich fand seine alten Slam-Texte wahnsinnig witzig. Auch.
Die sind so gut,
die
sind so lustig.
Die sind nämlich noch so ein bisschen absurd.
Genau.
Ne? Das ist fast mittlerweile gar nicht
viel lustiger, als was er jetzt macht.
Ja, finde ich auch. Also deswegen, ich glaube, es waren meine Vorbilder und genau, auch Känguru-Chroniken und so. Das waren auch die Witzstrukturen, die ich am Anfang gebaut habe. Also alles kam irgendwie mit den Chibo-U-Booten und so. Das war, also mit diesen selbst aufblasbaren Kanus, das kam viel vor bei mir auch.
Ja. Also ich weiß auch, dass ich da ziemlich beeinflusst wurde von den Zielmitteln von Felix Lobrecht und vor allem Vergleiche. Mhm. Also ich habe in meinen ersteren lustigen Texten immer auch so versucht, so Vergleiche zu machen, weil man sehr gut Vergleiche mit einem Wortspiel verbinden kann. Und das ist eine ziemlich kreative Art, das erstmal so sich Witze auszudenken. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, so du bist wie ein PDF-Dokument unbeschreiblich oder irgendwie solche Sachen, die halt über Wortspiele funktionieren und Vergleiche sind. Und ja, da finde ich auch, dass das Felix Lobrecht irgendwie sehr gemacht hat. Und ich habe auch in der Schule angefangen mit dem Schreiben und einige andere im Slam-Kurs, die wollten, fanden es auch lustig und so weiter. Also da sind schon viele, glaube ich, auch so zum lustig Schreiben ein bisschen gekommen.
Ja, Felix Lobrecht hatte dieses eine, meine Oberarme sind wie, wenn ich einer Frau auf der Straße den Weg erkläre, unnötig angespannt. Nee, die Situation ist wie meine Arme, genau, unnötig angespannt. Fand ich einfach so geil. Ich glaube, also ich habe ja mit 16 angefangen und damals war ich so closed off, irgendwie immer in meinem Zimmer und mir so Sachen angeguckt und war so, mein Gott, das ist so lustig und er macht das mit so viel Selbstbewusstsein. Ja. Ich glaube, das fand ich einfach geil.
Ja. Hast du jetzt immer noch so Vorbilder und wenn ja, inwiefern beeinflussen die dich oder hast du mehr und mehr so deinen eigenen Stil und brauchst keine
Also eigener Stilmäßig glaube ich schon. Ja. Also weil ich viel weniger das mache, was ich jetzt zum Beispiel vor anderthalb Jahren noch gemacht habe. Ich meine, ich mache viele Texte von damals noch. Also anderthalb Jahren ist jetzt auch nicht eine wahnsinnig lange Zeit. Aber ich glaube, dass ich viel mehr das mache, was mir Spaß macht. Also früher war es auch viel, dass ich gedacht habe, kommt das jetzt so gut? Aber mittlerweile ist mir auch einfach egal. Ja. Und man merkt aber auch noch, dass ich sehr gerne Till Reiners mag oder ich kann zum Beispiel auch, hier ist ja Poetry Slam Kosmos, ich kann eine wahnsinnig gute Sandra Davina-Imitation.
Ja, also, macht die auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob die Leute hier in dem Raum Nürnberg für sie kennen, aber wenn nicht, ich kenne sie. Kennst du Sandra Davina?
Ja, und also man kann sie ja dann auch googeln, wenn man das jetzt hört und sie nicht
kennt. Er möchte immer eine Sandra Davina-Imitation hören. Es war nicht schön, dass ihr alle hier seid. Also es ist so viel darüber und auch wenn ich mehr so in diesen Slang von der Person reinkomme, ich habe irgendwann mal gemerkt auf der Bühne, dass ich wahnsinnig Hamburgisch spreche. Mhm. Irgendwann, also ich habe das total gemerkt bei einem Auftritt, das war mir danach auch richtig peinlich, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, Hinner Köhn spricht aus mir, weil ich einfach so gemerkt habe, dass so einzelne Poetry SlammerInnen gerade einfach irgendwie so, dass ich das viel konsumiere und dass ich das gerade irgendwie channel. Und dann sind diese Witzstrukturen, ich übernehme auch sehr viele Denkstrukturen und so funktioniert es halt bei mir auch. Also je nachdem, was ich in der Zeit konsumiere.
Same. Also ich glaube, das ist mir echt ähnlich. Ich kann auch so sagen im Rückblick, was so meine Phase war. Ja. Also gerade von den ersten Texten. Same. Ich habe dann so einmal so einen Caleb Erdmann Text geschrieben oder so ein Friedrich Herrmann Text und so. Ja. Also wirklich so, nicht mal aktiv, dass ich jetzt mir dachte, ich versuche das jetzt nachzumachen, so, aber so automatisch, weil mir das gefallen hat, ich dachte, probiere ich das aus. Und meine Hoffnung ist, dass man so mit der Zeit dann doch sein eigenes Ziel entwickelt, weil das so fusioniert oder manche Sachen wegfallen und man dann doch irgendwas Eigenes hat.
Voll. Ja, glaube ich auch. Hoffe ich auch noch.
Aber ja, ich hatte das auch mal, dass ich hatte so eine Friedrich Herrmann Imitation und die wollten dann ganz viele Leute hören und dann habe ich unbewusst angefangen auf der Bühne, wenn ich eigentlich nicht Friedrich Herrmann machen sollte, mit meinen eigenen Texten so das nachzumachen, aber auch unbewusst so, dass ich dann auch so geredet habe und vor allem die gleichen Gesten gemacht habe wie er.
Ja.
Und da bin ich froh, dass ich hoffentlich ein bisschen weggekommen bin von, weil da ist so ein bisschen meine Angst, dass ich dann so stehen bleibe und dann so der zweite Friedrich Herrmann oder so sein will oder so sowas zum Beispiel.
Ja. Ja.
Ist das bei dir auch so, Ralf? Weil ich weiß nicht, hast du überhaupt so Vorbilder? Und wenn ja, kann man da so ähnlich so schreiben, Stile imitieren oder so wie bei lustigen Leuten?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist weniger geworden mit den Vorbildern, vor allem was Bühne angeht, glaube ich, weil ich mich mittlerweile noch ein bisschen mehr eher an geschriebener Lyrik teilweise orientiere oder beziehungsweise was Spoken Word angeht, habe ich, glaube ich, ein bisschen meinen eigenen Stil gefunden. Aber ich weiß, dass ich mich ganz, ganz am Anfang fand ich halt Julia Engelmann cool, das war auch die einzige, die ich halt kannte, weil da war ich halt, also ich glaube, mein erster Slam, wo ich aufgetreten bin, war der zweite, wo ich überhaupt war. Das heißt, ich hatte gar keine so richtig viel Zugang, überhaupt sehr viele SlammerInnen zu kennen so und dann war halt dieses Video viral. Und ich glaube dann, aber wer zum Beispiel auch mich ultra inspiriert, war zum Beispiel Fee Bremberg, weil die auch mal so teilweise so positive Bestärkungs-Lyrik-Videos hatte und das habe ich dann auch teilweise eine Zeit lang geschrieben. Dann auch so ein bisschen so aus so einer feministischen Bubble. Genau, und ich glaube, da bin ich immer mehr davon weggekommen und habe mir meine eigenen Sachen geschrieben. Aber so, ich glaube, so bis ich so 18, 19 war, hatte ich das richtig krass. Und ich weiß noch, dass ich so einmal auch so ein Video von Fee oder so gesehen habe. Und ich habe dann gar nicht inhaltlich irgendwas davon jetzt so übernommen oder abgeschrieben, oder keine, hoffe ich zumindest. Aber ich weiß, dass ich so in diesem, irgendwie in dem Rhythmus oder so drin war und dann auch so einen meiner Texte geschrieben habe, der dann auch, den ich einfach dann auch lange gemacht habe und dann irgendwie immer noch viel daran denken musste, dass es so aus ihrem Text raus irgendwie kam, vom, zumindest vom Gefühl, was der mir gegeben hat. Also das hatte ich schon auch richtig lange.
Ich glaube, das ist erstens nichts Schlechtes und zweitens sogar was Wichtiges, weil um deine eigene Stimme so rauszufinden und zu formulieren, musst du ja erstmal dich ausprobieren und gucken, was andere Leute für einen Stil haben und da so mal das Versuch nachzumachen. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar ein guter erster Schritt so.
Also ja, nicht nur beim Schreiben.
Absichtlich zu kopieren, aber ja.
Ja, also nicht, ist ja nicht nur beim Schreiben so, genau. Sondern überall. Ich glaube, weiß ich nicht, meine halbe Teenagerzeit denke ich mir so, ich war nicht ich selber, ich habe so phasenweise irgendwelche Leute und Stil und so kopiert.
Ja.
Und dann irgendwann so ein bisschen rausgefunden, was ich eigentlich selber wirklich mag.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, weil wir haben irgendwie viel über witzig sein geredet und wir haben auch teilweise schon Comedy und Slam vermischt, aber eigentlich ist das ja schon eine andere Kategorie und du trittst ja sowohl bei Slams als auch bei Stand-Up-Comedy-Bühnen auf, aber mehr bei Slams
mehr
wahrscheinlich, ne? Ist es auch so, dass dein Humor besser in Slam-Texten funktioniert, würdest du das sagen? Oder?
Ja. Ja, also ich hatte neulich noch einen Traum, wo ich massiv gebombt bin auf einer Stand-Up-Bühne und es ist nicht mal, ich bin aufgewacht und dachte mir, es ist wirklich passiert kurz, weil es war nicht besonders absurd, weil sowas genau ist mir schon mal passiert.
Ja.
Und ich glaube, dass der Humor viel besser bei Slam funktioniert, weil das ist ja so ein bisschen, ich glaube, Slam ist immer noch sehr links, sehr studentisch, sehr, wir trinken Mate und haben unsere Jutebeutel und so. Und so ist ja mein Humor und so bin ich ja auch. Und es ist, wir sind ja alle in dem Alter, wir sind ja genau diese Leute meistens.
Ja.
Und ich glaube, bei Comedy sind halt mehr, es ist offener, es sind andere Leute, sind zum Beispiel irgendwelche Berlin-Rich-Leute, die auch hinkommen und sich das anhören oder, keine Ahnung, in Duisburg alte Omas oder so, weil die denken, ah, Kabarett oder so. Nichts gegen Duisburger alte Omas. Ich liebe Duisburger alte Omas. Nicht, dass es jetzt so klingt, als würde ich Duisburger alte Omas.
Opas, was ganz anderes.
Opas ist, da reden wir später noch drüber, aber ich finde Comedy hat ein ganz, ganz anderes Publikum und ich finde das viel cooler bei Slam eigentlich.
Ja, tatsächlich hat eben erwähnter Friedrich Herrmann mir neulich auch gesagt, weil der tritt nämlich jetzt immer mehr auf Stand-Up-Bühnen auf und ich habe ihn auch so gefragt, so wie sehr unterscheidet sich das? Und er meinte dann so, ja, bei so einer Stand-Up-Comedy-Show wollen die Leute im Publikum einfach eine gute Zeit haben. So, die wollen einfach wirklich dahin eine gute Zeit haben und sind aber mit sich schon gefestigt und geklärt, in dem Sinne, dass sie so schon sich sicher und stabil im Leben irgendwie fühlen.
Mhm.
Und bei Slam ist es, wie du gerade gesagt hast, schon noch junge Leute, die so ein bisschen ja, lost sind und so. Und vielleicht deswegen auch von der Person, die da am Mikro steht, hören wollen so, ja, wie schaut ein gutes Leben aus oder was ist wichtig, die auch vielleicht mehr nachdenken, reflektieren wollen.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz interessant.
Ich glaube auch bei Slam ist es oft so, dass Leute im Publikum sitzen und sich dann melden und sagen, hey, kann ich nächstes Mal mitmachen? Ich glaube, bei Comedy passiert das weniger. Mhm. Also ich glaube, Slam ist auch einfach inklusiver, offener. Also nicht, dass es vollkommen inklusiv ist, aber ich glaube, es ist einfach so, dass die Leute mehr Bock haben, weil sie sagen, ja, okay, witzig schaffe ich jetzt nicht direkt, aber einfach mal auf die Bühne gehen und irgendwas erzählen, das geht besser.
Voll, und du kannst ja auch bei Slams so, es ist ja eine Bandbreite, also selbst wenn du versuchst, einen lustigen Text zu machen, aber keiner lacht, dann kannst du immer noch dir so ein bisschen einreden, du hast irgendwie einen absurden Text gemacht, wo gar nicht gedacht werden sollte. So, oder du hast halt irgendwie eine nette Geschichte vorgelesen, wo irgendwie Leute halt zumindest schmunzeln und mehr muss es auch nicht sein. Und bei Stand-Up ist halt klar, so Leute müssen lachen, sonst ist es nicht gut.
Ja. Und du kannst halt ein Comedy-Bit theoretisch auch einfach ablesen. Also du hast das Textblatt und kannst dich daran orientieren.
Ja.
Und das finde ich aber auch das Schöne an Slam, dass viel mehr passieren kann oder es viel mehr also Codes gibt, als einfach nur lustig, unlustig. Also Comedy ist ja wirklich, ist lustig, dann ist gut, ist unlustig, ist schlecht.
Ja.
Und bei Slam hast du so viele Emotionen, die auch theoretisch eine Relevanz haben und das heißt, es kann viel mehr passieren und es kann auch viel mehr unterschiedlich gute Sachen passieren. Also es kann ein sehr guter, trauriger Text sein, dann ein schlechter, lustiger Text. Also es gibt so alle viel mehr Kombinationen.
Machst du auch andere Texte bei Stand-Up-Bühnen oder Comedy-Bühnen als bei Slam-Bühnen?
Nee, also ich glaube, ich bin jetzt im letzten Jahr zweimal, glaube ich, auf einer Stand-Up-Bühne aufgetreten und da habe ich beide Male einen Text gelesen.
Mhm.
Einfach, weil es mir auch einfacher war. Ich mache auch gerne Stand-Up, so ist es nicht. Also ich mache davor auch gerne Stand-Up. Also ich mache eine sehr lange Anmoderation manchmal.
Ja.
Aber ich finde es dann ganz geil, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, wenn man dann einfach auf sein Textblatt gucken kann.
Ja, voll.
Ja, aber ich hatte einen Auftritt, da habe ich dann immer wieder so gefragt, na, wie geht's euch? Und dann kam halt immer so keine Resonanz oder irgendwann so ein Daumen nach oben gezeigt. Und das beim ersten Mal ist es okay. Beim dritten Mal, wenn du das dann machst, weil du einfach nicht mehr dein Skript im Kopf hast, ist, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Und ich finde da Slam einfach cooler.
Ja.
Das heißt, ich höre da jetzt auch so ein bisschen raus, dass Slam für dich mehr ist als nur so ein Sprungbrett für so Stand-Up oder so.
Voll.
Weil einige, also ich will das jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, viele entfernen sich dann mit der Zeit schon wieder von Slam und weil sie sagen, so bei Stand-Up ist man mehr so bei sich. Was ich ein Stück weit auch nachvollziehen kann, also ich verstehe auch, dass für viele so ein bisschen mehr Freiheit ist, wenn sie so weg vom Textblatt sind und so einfach vor sich hinreden können. Aber ich mag gerade momentan auch tatsächlich das Literarische ganz gerne und auch so mit Witzen. Aber könntest du dir vorstellen, vielleicht trotzdem mal so ein eigenes Solo oder so zu spielen, unabhängig von Slam oder
ich Comedy? Ich glaube, das ist schon richtig cool. Also ich glaube, dass das, also was heißt Sprungbrett für Comedy? Also ich glaube, theoretisch würde ich sagen, ja, irgendwie schon auch, aber gar nicht unbedingt für Comedy, sondern eher für so eine Art Slam-Show halt. Also wenn man halt für sich selber was macht, wenn man selber damit Erfolg hat, dann irgendwie mal ein Solo zu spielen, wo man aber auch irgendwie aus einem Buch liest und dann zwischendurch irgendwie sagt, hey Leute, neulich ist mir das passiert, das finde ich eigentlich cooler. Also ich kann mir das schon vorstellen, also jetzt noch nicht, aber irgendwann wahrscheinlich schon.
Ich mag auch die Mischung daran. Also ich mag tatsächlich Stand-Up gerade am liebsten als Überleitung zwischen zwei Slam-Texten. Also wenn man da so das hinbekommt, so einen roten Faden zu haben oder so zwischen Slam-Texten so zu moderieren. Genau, ich habe das mit dem Solo aber jetzt auch nicht nur so aus Witz gesagt, sondern weil wir was vorbereitet haben. Was mit Solo-Programm zu tun hat. Wir spielen nämlich ein Spiel. Wir spielen jetzt Welcher Name ist Programm? So heißt das Spiel. Und wir haben uns Solo-Programme rausgesucht von Leuten, die mit Slam angefangen haben, alle oder auch teilweise immer noch Slam machen. Und beim Programm, das wird dir bekannt sein, ist ja ganz wichtig oder fast schon entscheidend, der Titel.
Ja.
Da gibt es ja fantastische Programmtitel. Und wir haben uns jetzt eben da Programmtitel rausgesucht und stellen dir immer vier Optionen und einer ist der richtige Titel.
Okay.
Und vielleicht holst du dir Inspiration oder würdest auch kritische Anmerkungen hinzufügen, warum du findest ein guter Titel oder ein schlechter Titel.
Ja.
Gut, dann fange ich einfach mal an mit dem ersten Programm, das Debütprogramm von Hazel Brugger, Likes, wer sie noch kennt, heißt das oder hieß das A, Hazel Brugger passiert, B, Hazel Brugger serviert, C, Hazel Brugger verliert oder D, Hazel Brugger rasiert?
Oh Gott, also ich glaube, rasiert ist es wahrscheinlich nicht, weil das hat auch noch jemand anders. Ich glaube, es ist, was war das Zweite?
Das zweite war Hazel Brugger serviert.
Ich glaube, es ist serviert.
Ja.
Ist es serviert?
Nee, es ist
Nein.
passiert. Was ich auch den schlechtesten von diesen vier Optionen fast
Wie so eine Tomate.
Ja, genau.
Scheint. Das ist vielleicht so.
Ja, also ich find serviert irgendwie cool. Weil das,
Vielleicht ist es, also ich glaube, das ist auch eine Art von Humor, die sehr oft angewendet wird bei Slam, so ein bisschen sich so runterzuspielen oder fast schon sich so schlecht zu machen. Und das ist eine Art von Humor, die ich tatsächlich gar nicht so mag.
Ja.
Das ist jetzt bei dem Programm nicht ganz so schlimm, aber es ist auch so ein bisschen so casual nebenbei, ja, Hazel Brugger passiert. Aber wenn man das noch extremer steigert, dann ist es so dieses, dass man sich selber auch so schlecht macht und wo man so versagt und ein Failure ist und so. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich finde es mittlerweile echt irgendwie eher unangenehm tendenziell.
Ja.
Die sich selber immer so als Loser darstellen und so.
Also ich glaube, es ist halt einfach, weil man dann auf niemand anderen treten muss. Also ich mache das, ich glaube, ich habe es auch gemacht.
Ich glaub, ja, mach ich's auch. Auch.
Also ich glaube, man macht sich ja oft über sich selber lustig und bestimmt passiert.
Es ist auch schnell dadurch sympathisch zu sein, wenn man einen guten Ton trifft.
Ja.
Ja.
Ich meine das auch nicht so, dass man sich selber irgendwie mal durch den Kakao zieht, sondern so dieses so krass auf sich so hat man sich so als den krassen Versager darstellen, dass man so ein bisschen vielleicht auch Mitleid bekommt und dann aber so seine Jokes drauf aufbaut.
Ja, das ist ja wieder unsympathisch.
Ja,
die muss man treffen.
Ja, genau.
Ja. Okay, das zweite Solo-Programm ist ein sehr kurzer Titel von Friedrich Herrmann.
Hallo, meine Lieben. Ich bin Friedrich.
Aber ich sehe es.
Man muss die Gesten dazu machen.
Ja, wir haben ihn extra
machen.
Eingeladen, um das zwischendurch so machen.
Du musst so machen, du musst auch so machen.
Ja, genau, also, stimmt.
Das hat jetzt halt keiner gesehen.
Das ist eine ganz schlechte Radiomoderation hier. Wow. So. Wir machen jetzt visuelle Comedy im Radio.
Das funktioniert super. Okay. Lautete Friedrichs erstes Soloprogramm A. Cringe. B. Lost. C. Uff. Oder D. Wild.
Oh Gott, es könnte halt Lost sein wegen des Wortspiels mit Ost. Es könnte aber auch Cringe sein. Es hängt halt von der Zeit ab.
Es war, den Hint kann ich schon geben, es war 2019.
Okay, wird's Cringe gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich tippe auf Lost.
Es war tatsächlich Uff.
Oh.
Ja. Also, da habe ich auch gar nicht gedacht.
Wie stehst du zu diesen Ein-Wort-Programm-Titeln?
Ich finde es auch witzig. Ja. Ich finde, das hat auch seinen Charme. Ja. Also auch Uff, finde ich auch cool.
Ja, ja? Uff, ja. Ich finde es auch süß. Machen. Gut, dann Jean-Philippe Kindler, auch ein ehemaliger Slammer, ich glaube, er macht jetzt ganz nicht mehr. 2019, auch ein Debütprogramm. Mhm. Hieß das A, Junge, nerv jetzt nicht. Hieß es B, Mensch, ärgere dich. Hieß es C, Bruder, hör auf mich. Oder D, Dicker, laber nicht.
Hat euch auch Spaß gemacht.
Also, das war großartig.
Es ist, glaube ich, Mensch, ärgere dich, ne? Es ist Mensch, ärgere dich.
Ja, das, ja. Mensch, ja. Ärgere dich. Mensch, ärgere dich. Solche Titel finde ich auch irgendwie gut, die so... Ja. Die so irgendwas aufgreifen und dann wie so ein Wortspiel sind.
Ja. Und man sich einfach denkt, so, wäre ich doch drauf gekommen, aber jetzt hat es schon einer gemacht.
Leute, mein absoluter Lieblingsprogrammtitel ist von Tino Bommelino, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat auch so Slam gemacht und so Musikkabarett und so. Das ist ein Programm, hieß einfach, man muss die Dinge nur zu Ende.
Oh, das ist lustig,
großartig.
Ja. Sein neuestes Ziel ist, glaube ich, wegen Apokalypse vorverlegt.
Ja. Mhm. Oder eins ist irgendwie durch die Kraft der Power. Das finde ich auch lustig.
Oh, fantastisch.
Ja. Okay, wir machen weiter.
Mit Theresa Reichels Debüt hieß das A. Kruzifix, I mog net. B. Oder jetzt red I. C. Obacht, I kann was. Oder D. Leck mi, geh weiter.
Okay, ich glaube, gibt's zwei davon? Weil
es gibt nur eines.
Also von Theresa ist auf jeden Fall nur eines, vielleicht gibt es noch eines.
Das heißt, du kannst dich bei den anderen drei auch bedienen dann. Du kannst dich inspirieren.
Ja, das kann ich auch klar. Ja, weil bayerische Comedy
ist nicht so passend. Vielleicht das ist der Witz, Comedy.
Ja. Ich glaube, es ist Obacht, I kann was, ne?
Ja, das ist richtig.
Ja. Kannst du, Rahel, du hast ja in Regensburg studiert, kannst du so oberpfälzerisch?
Ich kann nur sagen, Regensburg in der Oberpfalz.
Ja.
Aber das war es auch schon. Also dann bin ich, tatsächlich, ich komme ja aus Nürnberg und immer, wenn mich dann Leute gefragt haben in Regensburg, wo ich herkomme, dann ich gesagt habe, ja, aus Nürnberg. Also man muss wissen, Nürnberg ist wirklich nur so eine Stunde von Regensburg. Dann bin ich so, aus dem Norden und so. Also es war total krass. Das ist wirklich, da kommen wenige Leute von weiter her. Bin da sehr aufgefallen. Ja.
Okay, wir machen weiter mit einer Slam-Legende, Jan-Philipp Zimny. Tatsächlich, ich hab den auch nie kennengelernt. Deswegen glaube ich, egal. Ich habe das nie so ganz verstanden, sein Humor. Irgendwie, also ich habe dann Ausschnitte aus seinem neuesten Solo mal gesehen. Das fand ich ziemlich gut, aber so diese erste Slam-Texte, die waren mir fast zu random.
Ja, Väter mögen das. Mein Vater ist. Ich glaube, mein Vater fand es sehr witzig.
Aber vielleicht, also als ich das angeguckt habe, so mit 15, 16, dachte ich auch einen ganz, ganz verwerflichen Humor. Da habe ich so Verstehen Sie Spaß-Videos geguckt.
Ja, ich auch. Ich glaube, das war bei mir mit 12, aber ja.
Ja. Mhm. Die sind aber auch teilweise lustig, aber ich bin ein bisschen peinlich auch, wenn man das zu lustig findet. Naja, nee, alles okay, wir judgen keinen Humor. Okay, Jan-Philipp Zimny, 2016 hieß das Programm A, Söhne der Randomness, B, Omas der Niceness, C, Enkel der Freshness oder D, Kinder der Weirdness.
Oh Gott, das Nice könnte natürlich ein Hinweis auf 2016 sein, wenn wir da so...
Ich sage immer noch Nice.
Ja gut, ich auch. Aber ich glaube, es ist das Letzte wegen der Kinder. Ich glaube, obwohl, da ist auch jemand, der über Omas reden würde, würde ich behaupten. Ich sage Kinder der Niceness.
Es hieß Kinder der Weirdness. Der oder Weirdness. Omas der Niceness.
Es ist Kinder der Weirdness.
Ja, Kinder der Weirdness. Ja. Das ist dein zweiter Punkt. Nee, dein dritter Punkt.
Wow.
Ja, der dritte. Sehr gut. Das nächste ist wieder sehr kurz. Von Moritz Neumeier. Mhm. A. Lustig. B. Humor. C. Haha. Ja. Oder D. Lol.
Es ist Humor, oder?
Mm-mm.
Nein, es ist lustig.
Es ist lustig.
Ja,
lustig.
Ja. Okay.
Ja. Ja, solche mache ich auch, solche Titel, die so...
Boah, aber ich finde es auch so ein bisschen wie wenn so auf so, weiß ich nicht, Essensverpackung draufsteht, so, das ist lecker. Ich denke so, darf ich selber entscheiden? Darf ich bitte einfach selber entscheiden?
Ja.
Oder?
Ja, aber gut, dass so ein Stand-Up-Comedy-Programm lustig sein soll. Ja, okay, das
Essen sollte auch vielleicht auch schmecken. So.
Ja. Aber das ist ja wirklich, das Gericht heißt ja nicht lecker. Das ist ja die Werbung. Also weißt du, wenn das Programm anders heißen würde und dann wäre die Werbung, das ist lustig, dann finde ich es auch dumm. Aber so, ich meine, Johannes Fleur hat ja auch ein Buch geschrieben, das Buch heißt.
Und Buch 2. Das ist ganz lustig.
Ja. Das ist lustig. Okay, approve mir diese Art von Humor.
Ja.
Ich würde sagen,
ja,
okay, Till Reiners, du hast gesagt, du bist Fan.
Es ist Auktion Mensch,
das Erste.
Nein!
Ich habe nicht das Erste genommen.
Ach so, das ist nicht das Erste.
Aber ich glaube, du bist auch kein. Egal. A, Affen am Kreuzberg.
Ja, es ist Flamingos am Kreuz.
Das ist schon verstanden. Es ist Flamingos am Kreuz. Willst du trotzdem meine andere noch hören?
Ja, ich will die andere
hören. Okay, also die erste Option Affen am Kreuzberg, die zweite Schwäne am Alex. Oder
wie Schwäne am Alex, okay.
Ja, oder die Tauben am Prenzlauer Berg.
Das ist auch fantastisch.
Ja. Ein Flamingos am Kotti ist vielleicht am besten.
Ich fand das, das war ja tatsächlich dann der Witz, ich nehme das eben im Witz jetzt vorweg, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Der Witz war ja, dass er das vorher den Titel schon festlegen musste und das irgendwie einbauen wollte. Und das fand ich auch fantastisch, wie er es dann eingebaut hat.
Ah.
Ja, also große Empfehlung.
Habe ich nicht geguckt.
Ja, gibt's aber auf YouTube.
Ich habe die erste Folge jetzt von Till Tonight geguckt. Wir schweifen vielleicht ein bisschen ab, aber die war ziemlich gut.
Gesehen.
Sehr lustig.
Ich gucke generell nicht so viel Comedy und so. Ich immer nur, wenn Yannick irgendwas anschleppt, dann gucke ich manchmal mit. Aber sonst.
Du schaust Sitcoms, das ist deine.
Ja. Ja.
Das ist auch eine Form von Kunst.
Okay, und zum letzten Soloprogramm von Lara Ermer, 2022, war das A. Butterbrot und Kneipe, Kutterboot und Heimweh, Zuckerchokes und Peitsche oder Mutterhose und Gleitgel.
Die Optionen sind wirklich super. Ich mag die letzte, aber ich glaube, es ist Zuckerjokes und Peitsche.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Das hat mir am meisten Spaß gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Das glaube ich. Ja.
Aber ist Mutterhose Mütter? Müsste es Mütterhose heißen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht,
was. Ich glaube, man kann schon beides sagen. Ja, richtig korrekt wäre, wenn man das.
Aber die Frage ist ja, ob die Mütter die Hose sind oder die Hose gegen Mütter sind.
Nee, für mich waren die Mütter die Hose, als ich mir das ausgedacht habe. Ja.
Okay.
So Reime in Titeln. Also das ist ja nicht so ein richtiger Reim, aber wie nennt man dieses Stilmittel? Ich weiß nicht, ob es ein Stilmittel gibt.
Das ist eine Anspielung auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Ist das, finden wir das gut?
Wie findet ihr das?
Ja.
Also ich mag in Slam-Texten so Doppelreime oder so, wie sagt man, also so zwei Begriffe, die so kurz und knackig sind, mache ich schon irgendwie ganz gerne. Aber manchmal ist es auch mir dann irgendwie so zu random.
So also, fest und flauschig oder wie?
Ja, so fest und flauschig finde ich eigentlich schon nice, hat so einen guten Klang.
Ja,
ich hatte ja eine Late-Night-Show, die hieß Kellerbier und Marte.
Stimmt.
So an sich, aber manchmal Sachen sind dann irgendwie mir so zu random.
Mhm.
Ich weiß nicht, so, ich glaube, es soll jetzt kein Offense sein, aber ich glaube, irgendjemand aus dem Slam-Bereich hatte mal so eine Late-Night-Show, die hieß dann irgendwas mit Ofenkäse.
Chips?
Chips und Ofenkäse?
Nee, nicht Chips und Ofenkäse, aber so. Und dann irgendwas, was halt gar nicht mit Ofenkäse zu tun hat, wie so Lachen und Ofenkäse oder irgendwie sowas. Es war jetzt nicht so, aber das, da dachte ich mir so, ach, weiß ich jetzt nicht. So,
man kombiniert einfach random zwei Wörter und dann
genau,
ist es so ein bisschen
nur,
so alternativ.
So ja,
das ist so wie diese Venues auf dem Dorf benannt sind, die Lachscheune oder irgendwie so der Schenkelklopfergarten, keine Ahnung.
So heißt dann immer so Kabarettpreise.
Ja, genau.
Ja,
super.
Ja gut, dann haben wir eigentlich jetzt, finde ich, so fast alle Kategorien durch und vielleicht ein bisschen uns Inspiration geholt.
Ja. Und du hattest 5 Punkte, oder, am Ende?
Ja.
Ja.
Naja.
Du bekommst ein Lob.
Hattest du schon mal, was war deine schlechteste Wertung auf einem Slam?
Ich glaube eine 4. Ich hatte eine 4 und eine 10 an einem Abend. Das war ganz witzig.
Das ist ja das Beste.
Und, aber hatte ich schon mal, ja, ich hatte schon mal so, wo es jetzt nicht dann noch hochging, ich glaube auf irgendwelchen... Ja doch, das war aber in einem Schloss, da waren ganz viele alte Leute, nichts gegen alte Leute, nur die konnten nicht gut hören.
Aber es waren keine Omas aus Düsseldorf?
Aus Duisburg auch nicht.
Ja.
Und die konnten wirklich schlecht hören und nach jedem Witz, den ich gemacht habe, haben die sich zueinander umgedreht und sich erzählt, was ich gesagt habe.
Oh ja.
Ich glaube, da hatte ich auch so 4, 5.
Gibt es eigentlich irgendwelche Art von Leuten, die deine Texte so gar nicht lustig finden?
Ja, also ich glaube Familie und Väter.
Ja, okay.
Also alle die Jan-Philipp ziemlich lustig finden.
Ja, genau.
So. Aber Goals, muss ich sagen. Also das sind auch die Kategorie, wo ich mir denke, so ja, dann halt nicht. Dann findest du es halt nicht lustig.
Also es ist oft lustig zu sehen, wer es nicht lustig findet. Ich habe einen Auftritt gehabt, wo eine Frau mich sehr böse angeguckt hat. Das fand ich relativ unangenehm, bis ich dann irgendwie mir so dachte, nee, jetzt auch nicht das. Und dann habe ich sie so sehr lange angeguckt während einer sehr unangenehmen Stelle. Und irgendwann habe ich sie dann so peinlich dazu berührt, dass sie lachen musste. Und das war fantastisch.
Aber das finde ich echt faszinierend, wie cool du da bist auf der Bühne. Weil ich will schon auch immer so ein bisschen gemocht werden auf der Bühne und es ist dann unangenehm, wenn...
Ich glaube, das ist ganz, ganz tiefe Dissoziation an der Stelle. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, nein, ich brauche das nicht. So.
Ja, aber das ist eigentlich cool, weil also ich bin dann eher so von der Tendenz her, dass ich dann so noch angepasster sein versuche rüberzukommen, dass ich so denke, ich spiele für ein Publikum und ich will, dass sie mich mögen und dann versuche ich so lieb zu sein, aber eigentlich ist es manchmal doof, weil man dann zu weit weg von sich selber ist.
Voll.
Also ich schleim da auch manchmal rum auf der Bühne, ist furchtbar.
Ja, vor allem was so Dorfpublikum angeht, ich habe manchmal Angst, dass sie direkt in den ersten Sätzen aussteigen. Also wenn man merkt, das sind ältere Leute, wenn die konservativer sein könnten, dann erwische ich mich, wie ich gendern auslasse, was ja genau das Falsche ist. Aber ich merke das, wie ich das instinktiv mache, einfach weil ich denke, ich will euch nicht verlieren, nur wegen der Verbalität quasi. Also nur weil ich etwas sage, will ich nicht, dass ihr schon ausschaltet.
Deswegen. Ja. Boah, ich check es. Ich wähle auch krass meine Texte in Haus, wo ich bin. Das ärgert mich auch manchmal. Aber andererseits denke ich mir so, okay, ich mache dann zum Beispiel, weiß ich nicht, bei so einem Dorfpublikum eher so nur in Anführungszeichen einen feministischen Text, statt jetzt irgendwie einen auch noch queeren Text oder so. Und dann denke ich auch mal so, okay, ist ein bisschen doof auf der einen Seite, weil so vielleicht gerade die hätten es manchmal auch dann, wäre es eigentlich auch gut, das auch mit denen zu teilen so. Andererseits denke ich mir so, okay, wenn sie dann aber gleich aussteigen und dann so, dann komplett raus
sind.
Mich in eine Schublade stecken. Und aber bei einem Text, der in Anführungszeichen ein bisschen seichter ist, politisch gesehen so, und dann aber da irgendein Austausch entsteht, dann hat ja jeder mehr davon. Aber da habe ich irgendwie noch keine abschließende Meinung gefunden. So. Aber ich verstehe das, ich mache das auch.
Mhm. Und vor allem im Affekt. Wenn man vorher drüber nachdenkt, kann man sich viel so sagen, ja, dann mache ich das und das, wenn das und das passiert. Aber wenn du dann da bist und du stehst da und dann stehst du auf der Bühne und denkst dir so, okay, dann mache ich jetzt doch das lieber oder dann sage ich jetzt doch das und das. Und das, man will ja dann auch einfach nicht auffallen.
Ja, es ist ein Dilemma und man will auch eine gute Show machen.
Genau.
Also man will ja nicht, dass die Leute am Ende alle so wütend rausgehen, andererseits vielleicht schon. Also das ist vielleicht auch Slam. Mhm. Slam ist ja nicht, eben das ist vielleicht nicht Comedy so. Bei Comedy könnte man argumentieren, dass die Leute halt wirklich eine gute Zeit haben wollen. Bei Slam muss, aber vielleicht nicht, vielleicht generell Kunst muss nicht nur unterhalten, Kunst darf eh alles.
Ja.
Und ich glaube, man muss es abwägen und entscheiden und beides ist okay.
Ja, ich glaube auch, ich finde das oberste Ziel ist erstmal irgendwas auszulösen und dann gibt es vielleicht, kann es besser oder schlechter laufen. Aber erstmal was auslösen ist, glaube ich, gut.
Was ich jetzt für mich eigentlich bisher kaum gemacht habe und auch mir es schwer vorstellen kann, ist so auf Insta und Social Media so lustig zu sein. Mhm. Weil ich finde, das ist was ganz anderes, weil du kein Publikum hast. Ja. Wie geht es dir? Kannst du dir das vorstellen oder willst du irgendwie auch mehr so auf Social Media so Reels oder so machen oder lustig sein?
Ich habe, glaube ich, das mal versucht. Ich glaube, ich hatte mal so eine Idee oder auch für Marketing, für das, wo ich arbeite in der Werbung, habe ich oft so Ideen, wo ich dann zu meiner Chefin gehe und sage, hey, wollen wir das und das machen? Das wäre mega witzig. Und dann erkläre ich das so, ja, du sitzt irgendwie auf dem Boden und sagst, hätte ich nur die perfekte Idee. Und dann kommen so Einblendungen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht so, weil oft ist dann die Umsetzung sehr stümperhaft. Mhm. Weil man stellt sich das so cool vor und dann lädt man das auf Canva und man denkt sich so, ja, jetzt mache ich hier einen Schnitt, aber der ist auch nicht so geil gesetzt, aber egal, das ist jetzt das halbe Wort abgeschnitten. Davor hätte ich halt Angst, aber so an sich halt immer diese Sachen, die halt, also Captions schreiben, macht Spaß. Aber was halt, ich glaube, das würde krass am Ego kratzen, wenn man dann so ein Comedy-Reel hochlädt, man sich vorher denkt, oh, das ist jetzt aber lustig, und dann lädt man es hoch und dann liken das so zwei Leute, einer kommentiert so Daumen hoch und man denkt sich so, okay, ich nehme es wieder runter. Ich glaube, es wird sehr schnell darauf hinauslaufen, dass man es runternimmt.
Man hat halt nicht das unmittelbare Feedback.
Genau.
Und das ist halt auch das Schöne an witzigen Texten. Du kannst sofort merken, ob es funktioniert oder nicht.
Und das Feedback hängt auch viel mehr von so Algorithmus und so ab. Weil ich weiß nicht, wenn du in der Kulturscheune hinter Duisburg auftrittst, dann weißt du halt, wie viele Leute im Raum sind. Und je nachdem, wie viele davon lachen, dann weißt du, okay, es haben irgendwie 80% jetzt gelacht. So. Aber du weißt ja gar nicht, wem das Video so zugespielt wird im Algorithmus.
Ja. Also viel, also ich hatte mal ein Reel, es gab ein Reel von mir und da waren irgendwie 20 Kommentare drunter, das hatte relativ hohe Reichweite und da waren echt viele böse Kommentare, auch einfach aussehensmäßig, wo du dir so denkst, wow, das muss halt eine Person schreiben, dass sie dein Aussehen scheiße findet und dann kommen 20 dazu, die sich denken, stimmt, das hat schon einer gesagt, mach ich's auch.
Ja.
Da war halt viel davon, dass ich aussehe wie Harry Potter oder so, weil da hatte ich eine kurze Haare, Brille und so. Und dann denke ich mir halt auch so, nee, ich will eigentlich nicht für mein Aussehen angegriffen werden, weil Social Media ist wirklich noch böser als man, also wir sind in so einer lieben Poetry Slam Bubble, aber ich glaube, die Leute, denen das zugespielt wird, die kennen manchmal auch einfach keine Barriere. Und es gibt viele Leute im Internet, die einfach keine Barriere kennen.
Ja, und es ist auch so viel leichter im Internet irgendwas zu schreiben, das finde ich auch arg einfach. Also wie schnell Leute irgendwas wegschicken, ohne drüber nachzudenken, dass es einen Menschen erreicht am anderen Ende so. Also da habe ich auch wahnsinnig viel Respekt vor, wenn Videos und so von mir hochgeladen werden. Ich finde es auch krass, ich bin die ganze Zeit am Kommentare checken, wenn ich in irgendwelchen Videos vorkomme. Ja. Ich gehe dann mal auf YouTube und lese so einmal die Woche alle Kommentare durch, weil ich so Angst davor habe, dass irgendwas Neues geschrieben wurde. So.
Ja. Wobei, nee, sorry, wolltest du noch was sagen?
Also einer hat zum Beispiel mal geschrieben, ich brauche ihr Ad. also ihr Insta quasi, wo ich so war, nein, der möchte nicht mit mir einen netten Kaffee trinken gehen, sondern der ist schon so, ich brauche ihr Ad, ich muss ihr schreiben, dass ich es kacke finde.
Und
vor sowas habe ich auch Angst, also das zu lesen und mir zu denken, ah fuck, was ist, wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte, wäre dann irgendwann auf mein Insta gekommen, weil dann habe ich mit jedem Account, den ich habe, blockiert.
Ja.
Sowas halt.
Ja, voll.
Ja.
Also ich habe mich gerade gefragt, es gibt ja trotzdem immer mehr auch auf Social Media so Entertainer, die eben auch so queer-feministischen Inhalt zum Beispiel machen. Zum Beispiel irgendwie Theresa Reichel, die ist ja auch so aus dem Poetry Slam Kontext. Da habe ich das Gefühl, die muss bestimmt auch ganz viel so wegstecken. Aber ich wollte eigentlich eher dich fragen, weil du kennst sie so, weil ihr habt ja gerade ganz viele Probleme geschildert, die damit einhergehen. Wie geht man damit um? Wie geht sie zum Beispiel damit um?
Ich glaube, dass da eine ganz wichtige Ressource ist. Ich kann es nicht für Sie sprechen, ich kann es mir nur vorstellen oder auch darüber sprechen, wie ich das selber mache oder wie ich das wahrnehme. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Ressource, einfach so die eigene Bubble dann wieder ist und auch die Bestärkung, die man aus dieser Bubble rausbekommt. Und dass man sich vielleicht auch so seinen eigenen Safe Space auch ein bisschen aufbaut, eben in seiner eigenen Social Media Präsenz auch. Und auch, man kann ja auch aussortieren, was man für FollowerInnen zum Beispiel hat. Und ich glaube, dann baut sich da schon irgendwann ein Rahmen auf, in dem man sich wohlfühlt, in dem man auch richtig ranten kann und auch wirklich viel positives Feedback dann zurückbekommt. Ich glaube, das Unangenehme sind eher Leute, die einem da nicht folgen oder so, sondern die wirklich so einzelne Sachen gucken und kommentieren, weil den Rest kann man ja aussortieren.
Wir haben jetzt sehr viel über Humor und Sachen, die wir lustig finden, gesprochen. Gibt es auch Sachen, die du per se nicht lustig findest, über die du nicht lachen kannst oder irgendwie keine Witze machen willst?
Also ich würde auf jeden Fall keine Witze machen wollen über irgendwelche Tode oder irgendwelche. Ich würde halt keine diskriminierenden Witze machen. So. Aber davon ab finde ich vieles auch nicht lustig. Also ich mag es nicht, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn Leute sich zu sehr lustig finden. Ich mag es nicht, wenn Leute zu sehr auf ihrem eigenen Charakter, den sie auf der Bühne aufgebaut haben, basieren. Also um das Beispiel Felix Lobrecht heranzuziehen, ich will ihn jetzt nicht abhaten oder so, aber er kommt auf die Bühne und Leute lachen, weil er Felix Lobrecht ist. Und das finde ich einfach, das ist noch nicht das, was ich so schwierig finde, sondern er kommt halt auf die Bühne, er macht irgendwas, er sagt irgendwas und die Leute lachen, auch wenn es nicht lustig ist, weil das einfach er ist. Und ich finde, er geht damit aber nicht sympathisch um, weil es kann auch sein, dass man jemand ist, der irgendwie sich schon einen Namen gemacht hat, der auf die Bühne kommt und der einfach witzig ist, der lieb ist und die Leute lachen dann sowieso. Sondern er ist ja auch einfach, ich finde auch die Witze, die er über seinen Reichtum macht und so, finde ich einfach schwierig. Ich mag es nicht, wenn man zu sehr auf irgendwas, auch wenn es ironisch ist, er redet ja viel über sein Geld. So, ich finde ihn trotzdem manchmal noch lustig, so ist es nicht. Aber ich finde, er redet viel über sein Geld. Ja, ich habe ja Geld. Und dann sagt er, haha, witzig, ironisch gemeint. Aber es ist halt oft auch einfach der Witz trotzdem ausgesprochen worden. Und ich glaube, also ich finde auch, was finde ich noch nicht lustig, zu viele Witze über Männer und Frauen, offensichtlich. Oder immer wieder die gleichen Witze. Weil es werden ja viele Beobachtungen einfach immer wieder vervielfältigt. Also, so unangenehme Situationen und sowas. Boah, ich habe so viel über Felix Lobrecht abgehatet. Ich fühle mich so schlecht.
Ich finde es auch spannend, weil ich glaube, es ist einer der meist gekonsumiertesten, aber auch der meist kritisiertesten Comedians gerade so. Und ich check's auch.
Der hat aber auch echt viele so geprägt. Also das, was ich am Anfang gesagt habe. Und, und deswegen finde ich das voll wichtig. Und ich hatte am Anfang immer so ein bisschen die Hoffnung, dass er so, weil er eben aus so einer also aus so einem Berliner Viertel kommt und so ein bisschen mehr Street ist, sage ich jetzt mal als andere Deutsche. Aber trotzdem von meinem ersten Eindruck so, doch eher so, eher links war so von so seinen Überzeugungen so, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er so Leute oder so ein Publikum abholen kann, was jetzt nicht auf Slams geht zum Beispiel. So, weil ich da immer dachte, okay, da Preaching to the Choir mäßig, die holen wir eh nicht ab, aber wir brauchen ja auch, oder wir, also im Sinne von, wenn man jetzt grob einfach sagen will, so eine linke Bewegung oder so, soll ja möglichst viele Menschen erreichen. Und da dachte ich mir einfach, okay, das ist so ein Typ, der da vielleicht ganz gut geeignet ist, weil er so eine Berliner Schnauze hat und so. Und nicht immer so ganz hundertprozentig politisch korrekt ist, aber wo ich mir trotzdem relativ sicher war, dass er so von seinen Überzeugungen eigentlich cool ist. Und das hat sich aber mehr gewandelt, weil er jetzt in seinem Programm, finde ich, schon auch viele Witze aufbaut, so die dann irgendwie sich lustig machen oder irgendwie, dass er halt so provokante Wörter benutzt oder keine Ahnung was. Aber nicht, um damit irgendwie so zu spielen, so, weil das finde ich okay, sondern Das war dann der Witz.
Ja, also, das fand ich so krass in dem Programm, was ich dann zuletzt da geguckt habe von ihm, weil ich den Eindruck hatte, so früher seine Sachen waren auch irgendwie so ein bisschen absurd und hatte so irgendwie so witzige eigene Einfälle und jetzt da waren wirklich teilweise so Ausschnitte dabei, wo er sich einfach nur über irgendwelche Menschen lustig gemacht und diskriminierende Witze rausgehauen hat und ich hatte fast so den Eindruck, ihm fällt irgendwie nichts mehr ein. Ja. Aber jetzt hat er, gerade weil, wie du auch gesagt hast, Leute alles lustig finden, was er sagt, er hat jetzt das Standing, dass er jeden Witz auf der Welt machen kann und sich ausdenken kann und was macht er? Er nimmt so ausgetretene Pfade und macht sich über irgendwelche Minderheiten lustig. Ja. Das fand ich richtig komisch einfach.
Also er macht jetzt halt so politisch unkorrekte Witze, um das politisch unkorrekt sein zu wollen. So. Und das ist halt so der Unterschied, weil ich finde, es kommt, finde ich, sehr so auf den Kontext an und so weiter. Und ich finde, er hatte so einen Kontext, wo er manche Witze machen konnte, die ich jetzt halt nicht gesagt hätte, weil ich halt nicht in Berlin oder Köln aufgewachsen bin. So. Da wäre es halt komisch gewesen. Aber bei ihm war es irgendwie okay. Aber er macht jetzt diese Witze nicht, um, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie so dann drüber mal nachzudenken, sondern halt, das ist dann der Witz und sein Publikum erwartet es eben auch.
Ja, das fand ich ganz random einfach zuletzt.
Er benutzt ja auch immer diese Zusammenstellung, irgendwie blauhaarige Monis, dicke Deutschlehrerin. Es ist immer dieses, die Person kann nicht einfach nur eine Deutschlehrerin sein, sie muss auch noch dick sein oder es muss auch noch eine Linke sein, die auch noch blauhaarig ist oder so. Und das finde ich halt
blöd. Also zu sehr auf das Aussehen dann oder wie.
Genau, und zu sehr einfach auf das, auf genau die Person an sich.
Ja. Spannend.
Ja, und irgendwie schade, weil auch einfach ein bisschen langweilig.
Ja, es hätte halt viel machen können.
Es ist halt leicht, nach unten zu treten und so. Und
ja, genau. Er hatte, er hatte halt auch ein Publikum. Er hat ja auch ein sehr männliches Publikum. Ja. Und den könnte er halt durch dieses Linkssein, mehr Linkssein verklickern und irgendwie noch zeigen. Aber dadurch, dass er halt ironisch diese nicht politisch korrekten Sachen macht. Naja.
Oder halt auch einfach nur wieder interessante Kunst machen. Das ist halt gerade nicht so. Ja. Ich weiß nicht, dieser eine Text auch von ihm mit diesen Enten in dem Einkaufswagen. In dem
passe ich da noch hin.
Das ist so lustig, einfach so random und lustig und das macht er nicht mehr, das ist einfach langweilig geworden und gleichzeitig noch diskriminierend.
Kann man vielleicht schwer vermeiden, wenn man dann so zu sehr Mainstream ist oder auch man dann in so eine Schublade gesteckt wird, als so der dann so nicht mehr woke ist oder so. So hatte ich das Gefühl, dass ihm dann auch so einige vielleicht so konservative Medien frame wollten und er ist dem so ein bisschen zu sehr vielleicht auf den Leim gegangen, aber das, keine Ahnung, als Außenstehender weiß ich jetzt nicht wie, also das ist jetzt nur so eine Beobachtung. Vielleicht so langsam Richtung Abschluss, jetzt dann doch wieder über Sachen, die wir lustig finden, reden. Hast du, Johanna Bauer, einen Lieblingswitz?
Oh Gott, habe ich einen Lieblingswitz? Ich glaube, ich habe eine Lieblingsstelle in einer Serie. Es gibt, also Pastewka sagt wahrscheinlich jedem oder ungefähr was. Es gibt eine Stelle, wo er in der Eifel unterwegs ist und die Eifel wird immer so charakterisiert, also es ist niemand, die haben kein Internet, bla bla. Und dann fährt er über diese Straße mit seiner Frau, Freundin nebenan, die auf dem Beifahrersitz sitzt. Und da ist eine Frau, die offensichtlich Hilfe braucht. Und die läuft so über die Landstraße und sagt so, Hilfe, Hilfe. Und er sagt einfach nur, wer ist das denn? Und in meinem ich finde das wahnsinnig witzig. Das ist mein Lieblingswitz, glaube ich.
Ja.
Cool, danke.
Ja, ich finde auch so Witze, die so in Serien oder so sind, oft besser als so, ich erzähle jetzt mal einen Witz.
Ja, voll.
So. Also einer meiner Lieblingsjokes ist aus so einer Comedy-Serie aus den 80ern, so die nackte Pistole, wo immer, wenn dem Polizisten so eine Zigarette angeboten wird und der so gefragt wird, Zigarette, sagt er immer so, ja, ich weiß. So diese Art von Humor finde ich mal großartig.
Ja, ich auch. Aber welche Art von Humor ich auch großartig finde, ist die von Text von Johanna Bauer.
Und das war nicht mal jetzt wegen der Überleitung gesagt, weil Rai hat es mir schon öfter gesagt, dass sie deine Texte so witzig findet.
Ja, wirklich, das war jetzt nicht erfunden.
Und wir sind sehr froh und freuen uns, dass du einen Text mitgebracht hast. Für uns live im Radio, ohne viel Publikum. Mal schauen, wie das für dich ist. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Text von Johanna Bauer.
Ich habe einen Text geschrieben, der sich mit Äpfeln befasst, weil ich fand, der Text heißt Reife gerade von Äpfeln und ich finde, wenn ich sonst nichts mehr im Leben schaffe, dann ist das so, klingt es so nach einem tollen Bestseller-Titel. Tatsächlich kommt mein Buch raus im September, das wird Reife gerade von Äpfeln heißen. Und die Story dahinter ist so ein bisschen, dass ich mir überlegt habe, nach der Schule, was mache ich? Und dann bin ich zum Beispiel einmal joggen gegangen, aber eigentlich war ich spazieren und hinter mir war jemand. Und der Text heißt Reife gerade von Äpfeln. Deine Stirn ist etikettiert. Da kleben 1000 Schilder. Chiquita und Präben und Golden Delicious, wenn man dachte, du wärst eine Kiwi oder ein anderes Obst. Dann hat man dich in ein leerstehendes Industriegebäude gebracht und gesagt, so, das ist doch jetzt ein Supermarkt hier. Drumherum ist daraufhin der erste Rewe entstanden und mit ihm die Stadt Köln. In Köln gibt es 82 Rewe-Märkte. Damit hat Köln fast mehr Rewes als du Fehlversuche in der Klausur Grundlagen der Soziologie. In Deutschland gibt es ungefähr 3700 Rewe-Filialen, also hat Köln 2,2% aller der Filialen. Das kannst du ausrechnen, aber nicht, wie hoch die Chancen stehen, dass du Taylor Swift triffst. Eigentlich bist du kein großer Fan und willst sie auch nicht treffen. Denn wenn sie dich sieht, könnte es ja sein, dass sie sich in dich Schock verliebt und dann keine Zeit mehr für ihre Musik hat. Und dann würden Millionen wütender Menschen der Altersgruppen 15 bis 35 mit Mistgabeln auf dich losgehen. Ein alberner Gedanke. Sie würden dich tasern. Jeden Tag gehst du in den Supermarkt und fasst alle Obstsorten einmal an, um dich mal wieder zu spüren. Du verlässt den Laden mit leeren Händen, aber nicht, ohne dich dabei seltsam zu fühlen, wie du ohne Einkauf an der Kasse vorbeigehst. Auf deinem Gesicht ist dann diese Mischung aus »Ich habe nichts geklaut, glaub mir bitte« und »Ich habe was geklaut, ich weiß es nur noch nicht«. Manchmal klaust du etwas, damit du dich wenigstens nicht umsonst stresst. Du beobachtest dich immer in den Sicherheitskameraaufnahmen, die bei DM vor der Kasse sind, und du beschließt, dass du mal wieder zum Friseur musst. Das kann so nicht weitergehen. Jemand muss da was wegschneiden, aufräumen. Einfach mal mit der Heckenschere auf dich losgehen. Egal ob nur im Kopf oder mehr, gerne mehr. Du würdest gerne die Person kennenlernen, die du in Vorstellungsgesprächen vorstellst. Du dachtest, Hamm Westfalen wäre eine Fastfood-Kette. Aber das dachtest du auch bei MacPom. Im Internet gibt es viele Menschen, die dir mit Problemen helfen. Du musst ihnen nur deine Bankdaten nennen, am besten deinen Vor- und Nachnamen, vielleicht noch deine genaue Adresse, dann machen sie dir ein echtes Problem. Du gehst manchmal zu Geburtsvorbereitungskursen. Einfach so. Die Ideen zu verbreiten, die du in dir hast, muss man erst einmal lernen. Oft rauchst du. Bei Geburtsvorbereitungskursen. Keine Zigaretten. Manchmal zündest du dich einfach an, weil du dich für das olympische Feuer hältst. In der Ecke stehst du dann und wartest darauf, dass jemand mit einem Feuerlöscher kommen möge. Du bedankst dich zu oft. Bei allem, bei niemandem. An dieser Stelle danke an die Stadt Ulm, danke an Boeing, danke an Clara Seel, danke an Bottrop. Oft trinkst du Uso, weil fast niemand Lakritz mag und dich das besonders macht. Weil du ihn trinkst, obwohl du ihn eigentlich nicht magst. Und weil es Anis ist. Du schämst dich schon so lange, dass du gar nicht mehr weißt, wofür eigentlich. Dann isst du Beerenmüsli. Du bist schon besser als alle anderen, da hattest du recht gehabt. Unabhängige Quellen haben dir das bestätigt. Das Institut Fresenius hat Langzeittests durchgeführt und kann nun mit Fug und Recht sagen, dass es wahr ist, dass alle anderen peinlich sind und du am peinlichsten. Du gehst zu Subway und fragst, ob sie Cookies verwenden. Deine Hände sind gewaschen und du mit allen Wassern. Der Wasserhahn ist desinfiziert, die Türklinge ist desinfiziert, jetzt musst du dir nur noch die Hände vom Hände desinfizieren, nochmal desinfizieren und daraufhin musst du die Hände vom Hände desinfizieren. Es ist nicht leicht, fabulös zu sein. Mitunter erfordert es harte Mitarbeit Außenstehender. Du fragst fremde Leute auf der Straße, ob sie nicht auch der Meinung seien, dein Lymphknoten fühle sich verhärtet an. Viele sagen ja, bevor sie sich in Luft auflösen oder dich anzeigen. Du kaust dein Essen sehr sorgfältig, weil du Angst hast, dich zu verschlucken. Manchmal isst du Feta. Mütter sind knapp. Du gehst in die Bücherei und du fragst die Mitarbeiterin, ob eine von ihnen Karin heiße, weil sie dann deine Bibliothekarin sei. Du dachtest, wenn man Cum-Ex-Geschäfte macht, heiße das, man mache Geschäfte mit seinem Ex-Freund. Du nimmst dich abwechselnd zu ernst und dann nicht ernst genug. Du hast so doll Angst, peinlich zu sein, dass du dann am Ende doll peinlich bist. Du machst Dinge und du sagst Dinge und du schreibst Sachen, die du ernst meinst und dann schreibst du im Gruppenchat, wenn niemand dir antwortet, war nur ein Spaß, hahaha. Dabei war es gar kein Spaß. Dankeschön.
Danke, Johanna. Janik hat irgendwann mein Mikrofon ausgeschaltet, damit man meinen Kichern nicht hört. sondern deinen Text. Wir haben immer eine Frage ganz zum Abschluss, und da sind wir schon angekommen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was macht für dich einen guten Slam-Text aus?
Ein guter Slam-Text ist für mich, glaube ich, lustig. Obwohl, nein, das stimmt nicht.
Geil, du kannst keinen guten Slam-Text schreiben.
Nein, okay. Genau, ich glaube, das habe ich gerade gesagt, das stimmt nicht.
Was für dich ein guter Slam-Text ist, ja. Und das kann ja dann das schon so strenge Kriterien
haben. Genau, es kann auch sein, dass du gar nicht bewertest, was dann objektiv ein guter Text ist, sondern was dich persönlich erreicht. Ist auch okay, wenn das lustige Texte sind.
Nämlich erreichen auch durchaus lyrische Texte oder leisere Texte. Ich glaube, wenn eine Geschichte erzählt wird, die ich nachfühlen kann, also das ist, ich glaube, das kann man so einfach zusammenpacken. Ich glaube, das, was mich erreicht, finde ich am besten. Also, und das ist jetzt sehr ich-bezogen, aber für mich ist das der Beste, wenn ich da relaten kann einfach.
Das kann man ja auch abstrahieren, wenn ja vielleicht für andere Leute, was die erreicht.
Genau,
also
was einen Text. Genau.
Ja, okay. Das ist eine, finde ich, gute Antwort. Und ich glaube, die trifft auch auf die meisten Leute zu, die zum Slam gehen. Die finden die Texte gut, die sie irgendwie erreichen. Mhm. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank, Johanna, dass du da warst. Und vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns wieder in 2 Monaten bei der nächsten Folge von Mikroperspektive. Bis dann. Macht's gut.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Maxneo.